Schön, dass du wieder mit dabei bist bei deinem Podcast für mehr Lebenskraft. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir im Podcast, Dominik Klein. Wir waren zusammen bei der Creator Mastermind und zwar auf Necker Island. Und Dominik gehört zu den ganz wenigen Menschen in meinem Leben, mit dem ich sofort näher in Kontakt kommen wollte. Er ist nicht nur ein ganz toller Unternehmer, sondern er ist auch ein Wegweiser, ein Wegbereiter. Und er sitzt mit den ganz, ganz, ganz großen Top-Managern zusammen. Und wie sein Weg dahin war, wie er so eine außergewöhnliche Karriere machen konnte, darüber reden wir in dem Podcast. Wir reden aber auch darüber, wie mächtig wir wirklich sind und dass wir weit mehr sind als nur unser Körper, Fleisch und Blut. Dominik erklärt auch sehr, ich will mal sagen, prägnant und klar, dass wir momentan manipuliert werden und dass diese Energieströme, die uns eben manipulieren, momentan eine ziemlich gute Arbeit machen. Wir aber ganz viel tun können, um aus dieser Manipulation ganz bewusst eben auch rauszugehen. Es findet momentan ein großer Kampf statt und was das mit dir zu tun hat und was du daraus lernen kannst, wie du dich in deine Kraft bringen kannst und worum es jetzt wirklich in unserem Leben geht, das erklärt Dominik. Freu dich auf ein wirklich herausragendes, tolles Interview mit einem ganz besonderen Menschen, einem Wegbereiter unserer neuen Zeit. Ich wünsche dir viel Spaß. Hallo, lieber Dominik. Ich freue mich so sehr, dass du heute bei mir im Podcast als Gast mit dabei bist. Ich danke dir so sehr für deine Zeit. Schön, dass du da bist.
Hey, danke Kerstin für die Einladung. Ich freue mich hier zu sein. Richtig, richtig Spaß und Freude und Vorfreude mit dir ein bisschen zu quatschen.
Ja, wir haben uns kennengelernt auf einer ganz besonderen Insel, nämlich auf Necker Island, der Privatinsel von Sir Richard Branson. Ja, und wir zwei waren da nicht irgendwie zusammen im Urlaub, sondern wir waren zusammen auf einer Mastermind von Creator. Und das hat sofort gematcht, wie man so ja umgangssprachlich sagt, weil die Energie einfach gepasst hat und wir haben uns so toll unterhalten und du bist so eine ja tolle, faszinierende Persönlichkeit, auch mit dem, was du der Welt gerade gibst und vor allen Dingen auch aufgrund deiner ganzen Historie. Und in der Vorbereitung für diesen Podcast habe ich ja auch so ein bisschen geforscht und ich will einfach mal bei den ganz pragmatischen Dingen anfangen und zwar bei dem, was dich ja wahrscheinlich in deiner Studienzeit auch total begeistert hat. Du warst ja Profi Basketballer, ne? Ja. Und hast ja dann auch Psychologie und Kommunikationswissenschaften studiert, bist dazu noch ein hochspiritueller Mensch und die gesamte Kombination ist natürlich auch gar kein Zufall. Aber inwieweit hat dich denn dieser Profisport beeinflusst, zumindest zu Beginn deiner Karriere? Was hast du dir da rausgezogen und was hat das mit dir gemacht in Bezug nehmend auf die Arbeit als Coach?
Coole Frage. Ja, ich freue mich. Also, das ist eine gute Frage, da muss ich ja ein bisschen zurückrennen in der Zeit. Ich habe mir jetzt sagen, ich habe ja zuerst Basketball gespielt. Ich habe ja mit 14 eigentlich mit Leistungssport begonnen und dann habe ich ja studiert und habe danach, also bevor ich einen offiziellen Beruf ausüben wollte, wollte ich noch Basketball spielen und habe in der Zeit eigentlich eine Sache gelernt, die ich dann später aufs Coaching und aufs Unternehmertum übertragen konnte. Nämlich, dass du tatsächlich, egal wie talentiert du bist und egal wie gesegnet du bist, es braucht einfach auch Disziplin und es braucht Fleiß und es braucht Commitment. Und das heißt nicht, dass du 100 Stunden arbeiten musst, aber es ist so, du musst halt wissen, wofür du was machst und du musst bereit sein, das auch wirklich reingeben zu können. Und ich habe das gesehen, ich hatte das Glück, als einer der wenigen Deutschen damals aufs College gehen zu können, in der Division One, das ist die höchste College-Liga. Und das war, ich würde sagen, Talent größtenteils, das mich dahin gebracht hat. Und da habe ich aber gemerkt, was die Spreu vom Weizen trennt, ist nicht Talent, ist dann wirkliche Hingabe und ob du wirklich sagst, das ist das, was ich machen möchte, so nichts anderes. Und als ich dann nach meiner Karriere überlegt habe, okay, was will ich machen in den Rest meines Lebens, wofür will ich mich hingeben? Und ich dachte, okay, ich will Menschen begleiten im Coaching, jetzt in verschiedenen Arten und Weisen, auch mit Wolf und Adler, was wir machen, war das die größte Message oder das größte Lernziel, was ich hatte, war zu sagen, Hingabe. Es ist einfach genau wie im Profisport. Wenn du gut sein willst, wenn du wirklich Menschen helfen möchtest, egal was es ist, du musst dich dem hingeben und dich dem ganz verschreiben. Das habe ich im Sport gelernt und das wende ich auch heute noch an.
Und wie war das dann? Du bist dann quasi mit deinem Studium und mit dem ja Profi-Basketball-Erfahrung quasi als Coach gestartet. Die haben ja jetzt nicht alle bei dir vor der Haustür gestanden, haben geklopft und haben gesagt, hallo Dominik, ich habe auf dich gewartet, coach mich mal. Wie bist du denn dazu gekommen? Hat das Universum, wir beide sind ja sehr spirituelle Menschen, wir glauben ja nicht an Zufälle, aber wie hat das Universum dir das denn ja offeriert oder wie bist du dazu gekommen, als Coach wirklich zu arbeiten?
Ich würde es gerne mit zwei Seiten beantworten. Es gibt nämlich eine ganz pragmatische, praktische Seite. Ich habe, seitdem ich denken kann, war ich sozusagen immer auch in der Schule schon der Ansprechpartner für Herzschmerz, für Probleme hier und da. Also ich war sowieso immer der Typ, den du gefragt hast, wenn irgendwie Not am Mann war, wenn es ein Problem gab, eine Krise, ein Konflikt. Also das war so, das war schon mein Selbstverständnis. Dann habe ich auch Psychologie studiert. Das heißt, ich wusste sowieso, wie man mit Menschen umgeht oder wie man das macht. Also das heißt, ich hatte schon das Handwerkszeug, als ich nach meiner Karriere angefangen habe zu coachen, also bevor ich Klienten hatte, sage ich mal, hatte ich ja schon das ganze Skillset. So, und dazu kommt, dass ich dann, das ist die eine Seite, das heißt, ich fing nicht an bei Null, ich will jetzt Coach werden, sondern ich hatte ja schon im Grunde genommen Erfahrungen gesammelt. Das andere ist, und du hast es gerade schon angesprochen, es gab einen Teil in mir, der sich gefragt hat, ist das mein Weg? Und die Botschaften, die ich bekommen habe durch meinen eigenen spirituellen Weg, durch meine eigene spirituelle Praxis, war ganz klar, begleite Menschen. Und ich habe sozusagen auf den Moment gewartet, wo ich in mir klar war, das ist mein Weg. Und ab dem Moment habe ich einfach, ich hatte dann ein ganz einfaches Angebot und habe einfach Menschen auf dem Spielplatz, ich war junger Vater oder ich war glaube ich noch nicht mal Vater, aber also, ne, so in dem junge Elternalter, Ende 20, Anfang 30, und habe dann einfach mit Menschen, die mit mir sowieso gesprochen haben, einfach gesagt, hey, wenn du tiefer tauchen möchtest, komm doch mal auf eine Tasse Tee vorbei. So, und dann habe ich denen nie wirklich Coaching verkauft, sondern ich habe zugehört und gesagt, was ich für dich machen kann, meine Erfahrung ist so und so, mach ein paar Stunden und ich helfe dir dabei. Und das war, so fing das an. Und im Grunde genommen habe ich bis heute, ich habe nie eine Anzeige geschaltet für mein Coaching, sondern ich habe sozusagen von Empfehlungen gelebt und mich darauf verlassen, dass die Leute das weitertragen, weiterempfehlen. Und so hatte ich dann irgendwann mal ein Coaching-Business, ohne da irgendwie eine Strategie zu haben. Die Strategie war meine Einstellung und Überzeugung und meine Hingabe zu diesem Beruf oder zu diesen Berufungen, ja.
So war es bei mir im Übrigen auch. Das kam dann irgendwann in Anführungszeichen von alleine durch Empfehlung, aber wir müssen halt auch Entscheidungen treffen. Also ganz, ich würde mal sagen, die Leute hören das jetzt und denken, ja toll, ich habe jetzt nicht die Eingebung von oben gehabt und das ist jetzt nicht einfach in mich reingefallen. Also denken ja Menschen. Und ja. Ich sitze da irgendwie im Büro und reiß mir die Stunden einfach jeden Tag ab, um am Ende der Woche zu hoffen, wann kommt endlich das Wochenende. Und ja, der Dominik, der hat einfach nur Glück gehabt, ja. So denken Menschen. Ich habe ja auch super viele Coaching-Stunden gemacht und habe ja 20 Jahre lang im Grunde genommen nur mir die Seele aus dem Leib gecoacht. Und was antwortest du solchen Menschen? Also wie kriegt man diesen Kontakt zu sich selbst, um herauszufinden, okay, das ist jetzt wirklich etwas, was mir entspricht und jetzt beginne ich mal, wirklich das ein bisschen nach vorne zu schieben?
Oh, Kerstin, das ist eine coole Frage. Ich habe 1000 Gedanken, die ich antworten könnte. Also ich versuche das mal so nur ein paar rauszunehmen, damit der Zuhörer, Zuschauer überhaupt noch was verstehen kann. Also ich glaube erst einmal, ich revidiere, ich habe nicht Glück gehabt und ich bin ein unglaublich glücklicher Mensch oder habe sehr viel Glück gehabt. Das ist die Frage, wie du es betrachten möchtest. Also ich habe nicht Glück gehabt im Sinne von, mir sind die Sachen einfach zugefallen mit dem Coaching oder mit Arbeit. Das nicht, das kann ich gleich erzählen, konkret, was man machen kann. Aber in Bezug auf, dass ich überhaupt die Freiheit habe, sowas machen zu können, dass wir überhaupt Zugang haben zu Tutorials, die umsonst sind, zu PDFs, die du lesen kannst, zu Podcasts, wie auch dein Podcast. Ich meine, wir haben eine Fülle an Möglichkeiten, unseren Weg herauszuformen oder herauszuschleifen. Und insofern ist dieses Glück ja nicht nur mir zuteil, sondern jeder, der jetzt zuhört, hat im Grunde genommen dasselbe Glück. Wenn er in Deutschland wohnt und dir zuhören kann und ein iPhone hat und einen Laptop hat oder whatever, dann hast du ganz viel Glück. Und die Frage ist, welche Entscheidung du triffst, ob du das so sehen möchtest. Das ist der erste Punkt. Mhm. Und ich habe für mich entschieden, einen ganz einfachen Glaubenssatz, der nennt sich, oder mein Mantra ist, das Universum ist wohlwollend. Ich glaube nicht, egal an was du denkst, ob du an einen Gott glaubst oder an die Schöpfung oder wie auch immer, wir leben auf einem Planeten und wenn du jetzt nur die Erde betrachtest, der hochkomplex ist, es gibt Millionen verschiedene Spezies, Milliarden Blätter, Pflanzen, Lebewesen, whatever. Und warum sollte eine Schöpfung, die das kreieren kann, dich erschaffen, um dich dann durchs Leben zu ärgern? Das ist für mich einfach so, das macht einfach für mich keinen Sinn. Das heißt, ich habe gesagt, okay, es ist ein wohlwollendes Universum. Welche Entscheidung muss ich treffen? Wo muss ich lernen? Was habe ich nicht gelernt in der Schule? Was habe ich nicht gelernt von meinen Eltern, von der Gesellschaft? Was ist aber eigentlich trotzdem im Feld des menschlichen Bewusstseins vorhanden? Und diese Entscheidung zu gucken, was brauche ich, war der erste Schritt. Das heißt, für jeden, der jetzt sagt, wie mache ich das, ist, triff eine Entscheidung, ob du durchs Leben laufen möchtest als Opfer, ich weiß, ein großes Wort, aber als Opfer von Umständen, oder dass du gesegnet bist zu sagen, ich habe die Möglichkeit, mein Leben zu gestalten, wie ich es möchte. Das heißt nicht, dass der Wunsch als solche oder die Entscheidung als solche ausreichend ist, aber sie ist der Startpunkt. Und wenn du das tust, dann kannst du genau schauen, was will ich denn machen? Ich muss ja nicht Coach werden oder Speaker oder whatever. Was genau will ich machen? Die Entscheidung, die muss mit deinem Herz in Resonanz gehen. Du kannst nicht was im Kopf entscheiden. Was ist das, was wirklich dein Herz zum Springen bringen würde? Wenn du wüsstest, ich könnte das und das machen und würde dafür noch Geld kriegen, ich flippe aus. Wenn du das findest, dann halt das fest und dann wie eine Blaupause für ein Haus, dann schaust du, was braucht es, was muss ich lernen, was muss ich verstehen, wo muss ich mich persönlich entwickeln, wo brauche ich Unterstützung, wo brauche ich Supervision, wo brauche ich Mentoring, wo brauche ich Coaching, was auch immer, weil es klar sein muss, es gibt einen Weg, das ist dein Weg und du kannst ihn gehen mit der Entscheidung, mit einer klaren rausarbeiten, was du machen möchtest, was dich erfreut und dann sagen, was sind die Steps, dahin zu kommen, weil du bist nicht der Erste oder nicht die Erste, die das macht.
Gut, wir kommen ja noch aus einer Generation, da gab es noch keine Podcasts, ja. Also ich hatte noch diese Phase, da gab es noch nicht mal ein Handy. Also ich kann mir das nicht, ja, da gab es auch kein Google, da gab es noch.
Sollst nicht sagen, wie alt wir sind, Cassie?
Nein, das tun wir nicht. Aber ich sag dir, das war die Phase, wo es kein YouTube, kein Instagram, kein LinkedIn und so weiter gab. Und aber das, was im Leistungssport eben auch wirklich gelebt wird, ich hatte ja die Chance, auch im Leistungssport zu arbeiten, du hast es vorhin so schön gesagt, dass man auch einfach die Dinge in die Umsetzung bringt, dass man Disziplin aufbaut. Ich nenne das immer so diese drei Skills, die wir Menschen mitbekommen haben, die die Tiere nicht haben: Durchhaltevermögen, Disziplin und Fokus. Ja, also diese drei wirklichen wichtigen Punkte. Da sagen die Leute, ja, ich würde ja gerne jetzt als Coach arbeiten oder ich hätte jetzt auch gerne so eine super, was weiß ich, Consulting-Firma wie der Dominik, aber das ist jetzt schon anstrengend, ne? So, also was sind die Tools, die du eben auch aufbauen musstest, unabhängig von der tiefen intrinsischen Herzens, ja, ich würde mal sagen, Information, ja, das mache ich jetzt. Was musst du noch tun?
Also zum einen, ich glaube, du musst ein klares Angebot haben, was du denkst, wo dein Mehrwert drin liegt. Und das ist nicht, ob es das schon gibt, das spielt keine Rolle, aber es gibt alles schon. Es gibt nicht nur Mercedes, es gibt BMW und XPeng und Land Rover und Toyota und 80 Millionen verschiedene Autos. Genauso, es gibt verschiedene Markenklamotten, es gibt 1 Million Coaching-Angebote sowieso schon. Und dennoch gibt es verschiedene, die gleichzeitig erfolgreich sind. Und das, was den Unterschied macht, ist, wenn du für dich herausfindest, was dein Mehrwert ist. Das heißt, ich habe geguckt, was ist mein Mehrwert? Was ist das, was ich in der Coaching-Szene, als ich mit Coaching angefangen habe, was ist das, was Dominik mit reinbringt? Was ist sozusagen meine Geschmacksrichtung? Natürlich willst du im Coaching Leute von A nach B bringen, was auch mal A das Problem ist und B ist, wo die hinwollen und du begleitest sie durch diesen Prozess. Das ist ja im systemischen Coaching nichts anderes, als diesen Prozess zu begleiten. Und gleichzeitig, wie du sie begleitest, muss jeder für sich, glaube ich, festhalten oder wenn das jetzt Coaching ist. Das heißt, ich glaube, Mehrwert oder das Angebot festzuziehen, was du geben willst mit dem, was dich ausmacht, ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und dann daraus ein Angebot zu machen, das Leute auch verstehen können. Wenn du sagst, ja, ich coache dich und du fühlst dich danach besser. Ja, was heißt besser? Also was heißt das? Das heißt auch da, du musst lernen, alles an, im Englischen sagt man Fluff, ne, so an dem unnötigen Krams wegzubringen und nur zu sagen, ich mach das, ich helfe dir dabei. Und je mehr du noch erklären musst, je mehr du noch relativieren möchtest, je mehr du noch Ausreden suchst, desto unklarer ist dein Angebot. Und da ist eben der Teil, wenn du sagst, was ist der Tool oder das, was habe ich gelernt? Ja, ein Angebot zu schreiben und zu gucken, wie geht ein Vertriebskanal, wie viel Geld will ich verdienen, was ist mein Stundenlohn, abzüglich was, abzüglich Steuern, abzüglich den Tee, den ich einkaufen muss. Also wie genau willst du reingehen? Das ist ja eher so ein, Verständnis zum Business. Das kannst du aber, also Google, das kannst du alles googeln, das ist nicht kompliziert. Das, wo die meisten Leute wirklich scheitern, auch aus meiner Erfahrung von Leuten, die ich begleitet habe, ist, dass sie immer noch in den eigenen Themen gefangen sind und sich selber erzählen, das geht nicht. Ich werde nicht genug Klienten kriegen, das ist schon gemacht worden, blablabla. Und diese ganzen Glaubenssätze, das ist das, wo auch ich und ich hatte eine Menge Glaubenssätze, wo ich gemerkt habe, obwohl ich High Performer war, schon immer war, gab es trotzdem Sachen, weil ich es noch nicht gemacht hatte, die ich mir eingeredet habe, schaffe ich nicht. Das heißt, ich hatte schon Angebot, es kamen schon Kunden und doch gab es, ja, aber ich kann es nicht teurer machen. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht erweitern. So, auch da zu merken, doch kannst du. Und dann wieder diese inneren Hausaufgaben zu machen. Was redest du dir ein? Was fehlt dir konkret? Wo ist es, was, ich nenne es immer extern. Extern heißt für mich, du brauchst ein Angebot, du brauchst eine Webseite, du brauchst eine Visitenkarte, du brauchst eine Anzeige, whatever. Intern ist, was erlaubst du dir nicht? Was glaubst du noch? Was geht in die falsche Richtung? Und das musst du in einen Einklang bringen, in ein Alignment bekommen. Und das ist wahnsinnig schwer, weil es gibt so viele verschiedene, ja, Impulse, Sichtweisen, Erfahrungswerte und jeder hat auch was anderes. Und du musst irgendwie deine Stimme hören können und sagen, das ist auch, was ich brauche. Und der Weg, meine eigene Stimme zu lauschen, ist das, wo ich sagen würde, ist der größte Gamechanger gewesen in allem, was ich gemacht habe, war nicht auf meine, auch nicht auf meine Freunde und das nicht abwerten meinen Freunden gegenüber, sondern wirklich, wie spricht es durch mich? Was sagt mein Herz? Was sagt meine Intuition? Ganz, ganz ehrlich. Und wie finde ich einen Weg, stehen zu bleiben, auch wenn Kritik kommt, auch wenn Leute sagen, das schaffst du nicht und all das. Wie machst du das? Das ist das, was viel, viel herausfordernder ist, als jeden Skillset, den ich dir erklären kann von, such dir bei Squarespace oder bei Wix eine Webseite aus, lass sie dir, das ist alles, kannst du machen, mit ein paar hundert Euro kannst du ein Business auf die Beine stellen. Das ist nicht, das gibt es ohne Ende. Aber das haben ja Tausende von Menschen, Hunderttausende von Menschen. Und doch gibt es nur ein paar Coaches, die relevant sind. Verstehst du, dass dieses, die haben alle denselben Zugang. Das heißt, wenn du mich fragst, was das Skillset ist, ich will nicht sagen, unwichtig, weil du brauchst ein Skillset, gar keine Frage. Aber es ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist, dass du in der Lage bist zu sagen, ich glaube daran und ich mache die Hausaufgaben, ich bin bereit, mich morgens hinzusetzen. Ich habe meditiert, ich habe Dankbarkeit praktiziert, einfach um zu merken, was habe ich in Fülle zu geben. Das sind so die Sachen, ich habe gejournalt, aber ganz praktisch dieses, wo sind meine Gefühle, wo bin ich gerade gefrustet, wo bin ich gerade enttäuscht. Diese Sachen, das kannst du alles üben. Aber es wird immer wieder zurückkommen, über, bist du bereit, für das aufzustehen und den Weg zu gehen, der deiner ist.
Mhm. Ja, es sind die Gesetzmäßigkeiten ja auch, ne? Von innen nach außen. Ja, also ein Baum kann sich noch so viel vornehmen, der wächst halt einfach in seinem Tempo und es muss halt immer von innen nach außen gehen, ja. Und das ist halt so wahnsinnig wichtig. Bevor wir auf diese ganz besondere Art und Weise, wie du aktuell arbeitest und was gerade so die Themen sind auf dem Planeten Erde, da nochmal tief eingehen. Was mich bei dir so fasziniert, ist natürlich auch deine hohe spirituelle Entwicklung. Und das soll jetzt nicht heißen, dass der eine irgendwie positiver oder der andere negativer ist, sondern man merkt ja schon, wenn man mit Menschen spricht, okay, inwieweit haben die ein Bewusstsein für etwas? Ich habe ja sehr, sehr lange mit sehr vielen Top-Managern gearbeitet. Wenn du denen gesagt hast, öffne mal dein Herz, fragen die, wo ist da eine Tür? Ja. Also dieses, hä? Wie Herz öffnen, ja? Was soll ich da öffnen, ja? Gibt es da eine Tür?
Ja, hier.
Genau. Wie ist deine spirituelle Entwicklung gewesen? Hast du das schon als Kind gemerkt, als kleiner Junge? Wann war so der erste Kontakt bei dir, dass da mehr ist als nur die Dinge, die wir sehen können?
Seitdem ich denken kann, um ehrlich zu sein. Ich erinnere mich so, das ist eine Geschichte, die meine Mutter mir erzählt hat. Da war ich, glaube ich, 3 oder 4 Jahre alt. Da waren wir in den USA, im USA gelebt, für ein Jahr. Und es gab ein Musikvideo, ich glaube, von Lionel Richie. Ich glaube, es ist Say You, Say Me. Bin mir nicht ganz sicher, aber so in der Zeit war das. Also Ende der 80er, ne? Also wie so, nee, Mitte der 80er. Und in dem Video haben die gezeigt, wie so die Kinder in, ich glaube, damals war das Äthiopien, glaube ich, ne, sozusagen, am Verhungern waren, dies und das. Und ich weiß nicht, ich habe als 3-Jähriger oder 4-Jähriger meine Mutter gefragt, warum hungern die Kinder? So, also ich, so, und hab dann, war traurig, weil ich diese Bilder gesehen habe, als Kind. Und ich habe im Grunde genommen immer schon gefühlt, dass irgendwas mit anders zusammenhängt. Das habe ich natürlich dann als normaler Schuljunge und Teenager natürlich nicht in dem Sinne fokussiert gehabt. Aber es gab immer einen Bereich, der interessiert war an spirituellen Themen, der interessiert war an dem, was hinter dem Vorhang ist. Dazu muss man sagen, dass meine Mutter auch hochspirituell ist. Das heißt, ich habe dann einfach Bücher gesehen, die ich spannend fand. Ich habe sie nicht gelesen, aber ich fand die Titel spannend. Und irgendwann mal, als ich glaube 12 oder 13 war, so ein Jahr um den Dreh, habe ich angefangen, selber Bücher zu lesen. Also von Paulo Coelho oder irgendwie so ganz, ich sag mal, ne, also die so ein bisschen so anders waren als das, was ich so als lustige Taschenbücher oder der kleine Nick oder was ich in der Schule gelesen habe. Und da habe ich gemerkt, dass es irgendwie eine andere Welt gibt, die ich auch wahrnehmen kann, vor allem in meinen Träumen. Das war so als Teenager schon da. Und dieses Bewusstsein ist eigentlich immer nur präsenter geworden. Und je älter ich wurde und je mehr ich gelesen und verstanden habe, über was eigentlich Religion ist und Spiritualität und Metaphysik und Esoterik und Mythologie und die ganzen Geschichten, einfach so jetzt rein kognitiv, desto mehr habe ich auch gemerkt, okay, warum geht es so stark mit mir in Resonanz? Mhm. Was ist das, was mich so interessiert? Und dann habe ich eigentlich, ich würde sagen, so mit so Anfang 20, eigentlich angefangen meine spirituelle Praxis, also mit Meditieren. Ich glaube, ich war 18, 19 und habe mit Meditation angefangen und habe über Meditation, Geistesschulung, ganz viele Sachen. Ich habe später Qigong gelernt, dann Qigong-Lehrer geworden. Also ich habe ganz viele Sachen, um einfach Energieströme zu begreifen und auch die Welt mehr zu verstehen, jenseits des Dreidimensionalen, was wir immer so konditioniert sind zu sehen. Und das ist etwas, wo ich auch nicht behaupte, dass das nur in meiner Hand liegt, sondern ich würde dann sagen, das sind auch karmische Sachen, die ich mit reinbringe. Das ist auch etwas, was nicht, also ich glaube nicht, dass es spirituelles Bewusstsein ist nicht etwas, was dein Ego ziehen kann. Das ist etwas, was durch dich durchfließt. Mhm. Und du kannst lernen, dich in diesen Kanal zu stellen. Aber es ist nicht gegeben. Es gibt Menschen, die meditieren jahrzehntelang und ich sag mal, sehen die Dinge immer noch genauso, wie sie vor Jahrzehnten gesehen haben. Und es gibt Menschen, die machen ein paar Erfahrungen und sind auf einmal ganz wach und ganz feinfühlig, wie auch immer. Das heißt, du kannst das nicht logisch steuern, wie du eine Sprache lernst. Du kannst nur deine Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass sich dieser Spirit, so wie ich es nennen würde, oder der ne, Heilige Geist, was du nennen willst, Bewusstsein dich trifft. Und ich bin da einfach sehr gesegnet, dass dieses Bewusstsein durch mich fließt. So, weißt du, das ist aber etwas, ich würde das gerne nicht so auf, oh, Dominique ist, das ist so, ich bin dankbar und sehr demütig, aber es ist ein Bewusstsein, was durch mich fließt. Und ich kann das so gut ich kann übersetzen und mich bemühen, aber es ist nicht etwas, was mir gehört.
Wobei die Erfahrung, die ich gemacht habe in meinen Seminaren und auch Coachings, die Menschen, die sich wirklich, du hast vorhin von Hingabe gesprochen, ja, die sich dieser Energie wirklich mal hingegeben haben und haben eben auch, die sind mal dran geblieben. Also dieses, ich kriege das immer mit, die meditieren dann mal 10 Minuten am Tag und machen das 2-3 Mal in der Woche und glauben dann, jetzt haben sie eine Erleuchtungserfahrung und wundern sich, dass da nichts kommt, ja. Ja, also in dem Moment, wo du diese Arbeit tust und bleibst dran und beginnst aber natürlich auch immer mehr, ich sag jetzt mal, dich in dieser Hingabe auch wirklich zu entfalten und mal bewusst nicht nur im Kopf zu bleiben, sondern mal eine Stufe tiefer, desto mehr öffnest du eben auch die Kanäle, ja. Und ich sag mal, ja, ganz hochgreifende spirituelle Erfahrungen haben sicherlich auch mit Karma zu tun, aber viele machen sich auch so ein bisschen leicht, so nach dem Motto, ja, bei mir passiert da nichts, ja. Und 3-mal in der Woche 10 Minuten was zu tun, da wundert sich der eine oder andere, ja.
Total, ich glaube, das ist ja auch so, es gibt dieses eine Meme, wo ein Mönch auf der Straße von New York sitzt und neben ihm steht ein Businessman so im Anzug und der sagt zu dem Mönchen, 20 Minuten Meditation am Tag und ich habe die ganze Kraft, um die Welt zu verändern. Und der Mönch sagt, und wenn du eine Stunde meditieren würdest, bräuchtest du das nicht. Also weißt du, dann bräuchtest du genau. Nicht mehr die Welt verändern. Das ist so ein bisschen so der Punkt. Ich glaube, wir haben so ein bisschen ich bin da mal so ein bisschen vorsichtig mit der Wertung, aber ich glaube, wir haben ein Problem, wenn ich mal vorsichtig bin, also an alle Zuhörer, ich bin da ganz, ganz vorsichtig, weil ich nicht kritisieren möchte, weil wer bin ich zu kritisieren? Ich kann nur hinweisen, dass wir durch diese ganze Instagram-Social-Media-Szene der letzten, ich sage jetzt mal 10, 15 Jahre, ist Spiritualität auch so ein bisschen was wie so ein Lifestyle geworden. Ne? So ein bisschen sowas wie, ich trinke grünen Tee, ich gehe zum Yoga, ich meditiere. Mhm. Ich mache mein Journal, ich mache meine Dankbarkeitspraxis, das macht man so, es ist schick. Es ist irgendwie so, mein Instagram-Feed ist beige. So, weißt du, so, es ist so, dieses, so ist der Vibe. Und ich glaube, dass das nichts mit Spiritualität zu tun hat, sondern das ist auch wiederum ein Ausdruck seines Egos. Und Spiritualität und ist ist eine Form, ist eine Praxis, ist auch ein Praxisweg. Ne? Meditation ist ein Praxisweg. Es ist nicht ein Quick Fix. Das ist keine Lösung. Statt Therapie meditiere ich. Sondern es ist ein, ich versuche, in eine Frequenz zu kommen, von dem, wie die Dinge wirklich sind und nicht, wie sie durch meinen Geist geformt und gefärbt werden. Mhm. Und dazu braucht es natürlich eine wahnsinnige Praxis. Völlig klar, weil wenn du 8 Stunden am Tag Nachrichten schaust, 8 Stunden lang die Information kriegst und dann denkst, du setzt dich auf dein Meditationskissen, meditierst 10 Minuten, machst kurz den Om und denkst, dass das ausreichen würde an der Informationsflut und den Prägungen und den Konditionierungen unserer Gesellschaft, unserer Kultur, das ist einfach nicht, das funktioniert nicht. Das heißt, wenn du das machen möchtest, dann nimm es nicht als ein, ich will irgendwo hinkommen, sondern als ein, ich will in mir ankommen und hören, was wirklich da ist.
Ja.
Und das machst du jeden Tag und nicht 2-mal die Woche.
Ja, und dieses Zuhören ist halt, ich habe heute Morgen, als ich aufgestanden bin, ich bin noch ein bisschen gejetlaggt, weil ich jetzt erst aus einem sehr, sehr langen Urlaub gekommen bin. Das erste Mal in meinem Leben 4 Wochen Urlaub. Eigentlich 5, wenn man den Weihnachtsurlaub dazu nimmt, ja.
Richtig cool.
Also eine bewusste Entscheidung. Und ich habe im Übrigen auch am Anfang ein kleines schlechtes Gewissen gehabt, ne? Auch faszinierend, was die Psyche dann so macht. Das kannst du dir nicht erlauben, ja.
Thema, ne? Die Konditionierung, genau.
Absolut, ja. Und heute Morgen, als ich aufgestanden bin, war mein Ego sofort, ja, du hast noch so viel zu tun, du musst noch so viel machen. Nee, ich schwinge dann meinen Hintern in meinen Meditationsraum, ja, der von der Energie natürlich im Laufe der Zeit sehr hoch ist. Und nach einer Stunde bin ich ein anderer Mensch. Also es ist so krass, wenn wir wirklich bewusst die Entscheidung auch treffen, so wie du sagst, dass diese Energie überhaupt den Zugang zu uns findet, weil so ja. Nach dem Motto, hallo, ich wäre ja da, aber du musst mal aus deinem Kopf irgendwo eine andere Ebene.
Schön, ich wäre da.
Aber wann war der erste Moment für dich? Denn wir können hier in meinem Podcast total offen reden. Die haben, also meine Zuhörer, Zuhörerinnen, die haben schon, glaube ich, viele Infos bekommen von Anke Ewerts Nahtoderfahrung bis über hohe Astrologie von Silke Schäfer und Co. Wann hast du den ersten Mal das gespürt, dass da eine geistige Welt ist? Welche spirituelle Erfahrung hast du gemacht, die dich total in der Tiefe berührt haben und sagst, gefühlt hast, boah, du hast da einen Auftrag und du fühlst da wirklich, das ist ein Wesen, eine Wesenheit, eine Energie. Wann war das erste Mal oder wie war das für dich?
Oh, wow, jetzt öffnet sich ein Raum von vielen Möglichkeiten. Ich fange mal mit einer leichten Geschichte an, um mal so vielleicht so mal so meinen oder auch so zum, so wo auch meine Sensibilisierung für das über uns oder um uns herum angefangen hat oder mir sehr stark klar wurde. Ich bin kurz vor meinem 30. Geburtstag, bin ich den Jakobsweg gepilgert, weil ich war an dem Punkt in meinem Leben, wo ich auf Papier alles hatte. Ich hatte eine richtig gute Ausbildung, ich hatte schon irgendwie, war schon Profi, ich war verheiratet. Es war so auf dem Papier sah alles wunderbar aus und es war so auf, okay, und das war als angeblich das glückliche, erfolgreiche Leben sein. Es war so, okay, weiß ich nicht. Wofür bin ich hier? Was will ich wirklich machen? Ich bin dann auf den Jakobsweg gepilgert und bin irgendwie 800 Kilometer alleine gelaufen. Und ich habe, das werde ich nie vergessen, also 1000 Geschichten, aber es gibt eine Situation, die war für mich abgefahren, weil sie nicht nur bei mir stattgefunden hat, sondern weil es Zeugen gab sozusagen. Wir sind am Abend vor Ankunft in Santiago, also man läuft, dann bleibt immer so in Herbergen. Und am Abend vor Santiago war eine ganz große Herberge, ein altes Kloster. Und das ist riesengroß, weil da alle da ankommen, also vor allem Strömen, die kommen da an. Und wir kamen an um, ich weiß nicht, 18 Uhr oder sowas, 17.50 Uhr. Und die schließen oft relativ früh, weil die meisten Pilger ja morgens aufstehen. Wir waren aber schon fertig mit der Pilgerreise. Das heißt, wir mussten ja morgen nicht früh aufstehen, weil es war ja schon da. Am nächsten Tag war dann die Kirche als Ziel und wollten abends essen gehen. Also wir heißen ein paar Freunde, die ich dann kennengelernt habe, also auf dem Jakobsweg. Und dann haben wir unsere Sachen da reingebracht, also unseren Rucksack, und sind rausgegangen und haben überhaupt nicht mehr nachgedacht, dass es vielleicht zu sein könnte oder irgendwas dann wiederkommt. Wir haben überhaupt nicht nachgedacht. Waren essen, Wein getrunken, Spaß gehabt, weißt du, die ganzen Wochen erzählt und hier und da und morgens der letzte Tag. Also total lost in mind in allem. Und es waren nicht, wir waren zu 5 oder 6, sind dann nach Hause gekommen, also es war um 10:30, 11. Und dieses riesengroße Kloster, riesengroß, ne? Alles dunkel. Nirgendwo brannte Licht. Und wir, unser Zimmer waren wir im 4. Stock. Und wir kommen an die große Tür, so eine riesengroße Tür. Tür ist zu. Und so ein Pinpad. So ein, weißt du, so ein Code, weißt du, Und wenn man Tür zu, wir haben keine Nummer, gar nichts. Gar nichts. Und wir stehen da und es wird kalt, weil nachts wird es kalt und wir standen da. Und ich kann es dir bis heute nicht erklären. Irgendwas ist durch mich und ich habe mit einem einzigen Versuch eine vierstellige Tastenkombination plus den richtigen Buzzer gedrückt, um die Tür aufzumachen. Und die Tür ging auf und es war so auf, alle standen so und es war so auf, what the F? Ja. Und ich war nicht in Trance, aber es war so auf, es war wirklich so, als ob jemand so gemacht hat, meine Hand genommen hätte und so, wirklich, ich habe mich dreimal, es war so bam, 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 als ob es klar war, als ob ich diese Tür schon 100-mal aufgemacht hätte. Und wir sind rein, sind hoch und es war so, es hat alle haben es gesehen und alle waren so, okay, die konnten nicht mal was dazu sagen, weil es war so unwahrscheinlich, so abwegig. Das war so krass, was genau ist passiert? Und da habe ich gemerkt, dass egal, wie du es nennen möchtest, ob es da einen guten Geist gab, der meine Hand geführt hat, ob es einen höheren Teil von meinem Bewusstsein gab, der, aber mir war klar, die Welt, wie wir sie wahrnehmen, ist nicht so dicht und dreidimensional, wie wir es irgendwie haben glauben lernen. So, das war mal so der erste Punkt, einfach nur zu merken, okay, hier verschwimmen noch Ebenen. Weil viele spirituelle Erfahrungen, die ich gemacht habe und die viele wahrscheinlich auch von den Zuhörern kennen, sind die Erfahrungen, die du in deinem Bewusstsein machst. Die machst du ja in deiner Wahrnehmung. Okay, also ne, du nimmst was wahr. Du nimmst wahr, dass vielleicht Engel zu dir sprechen. Du nimmst wahr, dass da aufgestiegene Meister sind. Du nimmst wahr, dass da Spirits sind. Das ist ja deine Wahrnehmung. Aber es ist ja schwer, ein Foto davon zu machen. Okay, das heißt, viel ist ja deine eigene Wahrnehmung. Aber wenn du merkst, wenn du Erfahrungen hast, wo die andere Welt, nenne ich sie jetzt einfach mal, auf die dreidimensionale Welt trifft und sie beeinflusst, dann ist es natürlich was ganz anderes, so, weil dann ist so, oh Gott, was davon ist noch alles wahr. So, deswegen ist eine Erfahrung und eine andere, wo es für mich, ja, also ich sag mal so, der wahrscheinlich so ein Game Changer oder was lebensverändernd war. Ich habe ein Meditationsseminar gemacht und es gab einen Punkt, an dem sich sozusagen alles aufgelöst hat von Konzepten, von wie ich dachte, mein Körper ist, von wie ich dachte, wie die Welt beschaffen ist. Und ich habe so also das gesamte Universum sozusagen fühlen und wahrnehmen können. Mhm. Also von, ich bin nicht nur auf der Erde, sondern ich kann sozusagen wahrnehmen, dass dieses Bewusstsein, was wir nennen, das ist ja nicht menschlich, sondern Bewusstsein als solches, also Christ Consciousness ist, was die Engländer sagen, und ne, dieses Christusbewusstsein, ist ja nicht an eine Person gekoppelt, ist ja ein Bewusstsein, ist ja ein Feld, was es gibt. Und wenn du das fühlen kannst und mal erfahren kannst und dann merkst, wie viel eigentlich alles zusammenhängt, wie krass vernetzt und wie viel Energie durch diese Welt fließt, das ändert dein Bewusstsein oder es hat mein Bewusstsein verändert in der Haltung, wie ich Menschen bin, in der Haltung mir selber gegenüber, weil es war so, wir sind Sandkörner auf der einen Seite und wir sind unfassbar mächtige Wesen auf der anderen Seite. Mhm. Und diese Diskrepanz mal zu spüren, diesen Widerspruch, dieses Spannungsfeld von du bist gar nichts, du bist das. Und durch dich fließt das gesamte Universum. Du bist das Universum. Du bist Liebe in Bewegung. Das ist, viel schöner gibt's das gar nicht. Mhm. Das ist etwas, das hat, es war mal eine Weile, war ich sehr, sehr tief und es hat meinen Blick und meine Stimme und mein Gefühl und alles verändert, weil es war so, wie einmal so Brille ab. Mhm. Und einmal so, ach krass.
Mhm. Ist auf einmal, wenn Platon hat ja dieses Höhlengleichnis gemacht, ne? Also wenn du auf einmal siehst, huch, das ist ja ganz anders, ja. Also das, ich kenne das aus meinen sehr spirituellen Erfahrungen, wenn ich das Gefühl hatte, dass ich persönlich dehne mich so weit aus und verschmelze mit allem. Und dann hat mich, wenn ich mich daran erinnert habe, sogar das Atmen gestört, weil das Atmen mich ja an meinen Körper erinnert hat und ich nicht wusste, wie komme ich in dieses kleine Ding da wieder rein. Also völlig absurd, ja. Also
ja. Und doch ist der Atem ja das, was uns am Leben hält, ne?
Ja.
Was noch mit allem verbindet, ne? Ich meine, der Atem ist das, ist ja. Also Leben ist ja eigentlich durch Atem überhaupt erst möglich. So, das ist ja das, was da ist. Und die ganze, das ist übrigens auch eine Erfahrung, fällt mir gerade ein, wo du Atmen sagst. Ich weiß nicht, ob es dasselbe Mal war, aber es war in der Zeit, da bin ich rausgegangen aus dem Meditationsraum und ich war so, so sehr verbunden und verschmolzen, dass ich und auch verlangsamt in allem, bin rausgegangen, barfuß auf die Wiese, aufs Gras und ich konnte spüren und wahrnehmen, wie die Erde atmet. Und das, boah, ist etwas so, also
das
wirklich so,
kenne ich nicht.
Das ist so, die ist so, wow. Und es ist so, die ist so krass, wie wir alles zusammen, und es war nicht, ne, es waren keine, also, ne, es waren keine psychedelischen Substanzen mit drin, es war einfach nur Bewusstsein, was so eingetuned war, dass ich gemerkt habe, okay, etwas nimmt gerade wahr, dass geatmet wird. Es war ja auch nicht mehr wirklich mehr Dominique, ne, ich kann mich zwar im Nachhinein daran erinnern, aber es war so krass, das ist abgefahren, wir sind ein System, wir atmen ein, wir atmen aus. Und das hat etwas auch mit einer großen Verbundenheit zur Natur und zur Erde in mir verändert, weil ich gemerkt habe, was machen wir eigentlich mit diesem wunderschönen Planeten? Das ist eigentlich unglaublich, das Lebewesen. Und wir trampeln drauf rum wie Rumpelstilzchen auf etwas, was schöner nicht sein könnte.
So. Ja, ich ist für mich immer so, wenn Marco und ich, also mein Mann und ich, wir reisen ja wahnsinnig viel und diese Natur ist immer noch so unfassbar schön. Da kommen wir auch gleich dazu, zu dieser Wahnsinnsarbeit, die du gerade machst. Aber lass uns doch mal diese Verbindung schaffen zwischen dieser Coaching-Karriere, die du gemacht hast mit vielen Einzelcoachings. Aber dann bist du ja in die Firmen rein. Also du bist ja dann als, ich sag jetzt mal, fast schon als, ja, als Consultant, als Berater in die Firmen und hast Führungskräfte gecoacht, ja.
Ja.
Was hat denen oder was fehlt denen denn? Und wie hast du deine Arbeit dort implementiert, um was bei den Menschen ja in Balance zu bringen?
Also ich glaube, den meisten Führungskräften, als ich angefangen habe, und auch da wieder keine Pauschalisierung, aber die Erfahrungswerte, die ich gemacht habe, ist, dass denen einfach Herz fehlt. Einfach Liebe. Nicht, dass sie kein Herz haben, nicht, dass sie nicht liebesfähig sind, sondern dass die Führungskräfte, die High-Performer unserer Welt, so getrimmt sind auf Leistung, 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 Performance, Performance, Erfolg, Erfolg, Erfolg. Noch mehr Geld, noch einen besseren Titel, noch mehr dies, noch ein größeres Team, noch ein größeres Unternehmen, noch mehr Umsatz, XY. Und dafür, um das zu machen, trainierst du ja einen Teil von deinem System, nämlich deinen Intellekt hauptsächlich und deinen Körper, je nachdem, wie gut du damit umgehst. Und relativ wenig erlaubst du dir, Schwäche zu zeigen und deine Unsicherheiten und das, was du eigentlich versteckst. Und das, was ich gemacht habe, weil ich selber einfach durch meine eigenen Geschichten einfach immer wieder gebrochen bin an meinen eigenen Themen und dabei kannte, wie es ist, ein High-Performer zu sein. Ich habe diesen Managern oder Führungskräften oder Leistungssportlern oder whatever, ich habe denen im Grunde genommen gesagt, hey, das eine schließt das andere nicht aus. Du kannst ein High-Performer sein, du kannst eine Führungskraft sein, du kannst erfolgreich sein. Wenn du das aber nur auf die eine Art und Weise machst, dann wirst du irgendwann mal mit Burnout bezahlen, mit Depressionen, mit körperlichen Symptomen, im schlimmsten Fall Autoimmunerkrankungen oder du hast keine Familie mehr, du wirst immer einen Preis bezahlen, weil das keine Balance ist. Das Universum per se ist ein Modell der Balance. Mhm. Wenn wir uns so sehr wegbewegen, dann bist du irgendwann nicht mehr verbunden mit dem, was eigentlich Leben ausmacht. Und auch du, jede Führungskraft ist Teil vom Leben. Das heißt, das ist einfach auf diese herkömmliche Art und Weise, dieses Durchziehen, dieses Performen und dieses ganze Mal, wie gesagt, bring doch mal den weiblichen Aspekt mit rein, nämlich den des Entspannens und des Vertrauens und des Schwächezeigens, weil ich kann sagen, ey, wir haben es gerade richtig schwer im Business oder ich habe es gerade richtig schwer in meiner Ehe oder es ist gerade richtig herausfordernd. Das heißt nicht, dass meine Kompetenzen deswegen weg sind. Nur weil ich sage, ich habe gerade eine Krise oder ich bin gerade überfordert oder ich habe gerade Angst und bin unsicher, heißt nicht, dass ich nicht weiß, was ich mache. Mhm. Und das ist etwas, was die meisten Führungskräfte nicht gelernt haben. Die haben gelernt, auf keinen Fall Schwäche zeigen. Auf keinen Fall empathisch sein. Auf keinen Fall zeigen, dass du auch nicht weißt, wovon du redest. So, und das ist etwas, was ich versuche reinzubringen, zu sagen, hey, bring doch den Teil der Weichheit mit rein. Ich nenne es die weiblichen Attribute, ne? So Weichheit, Vertrauen, Hingabe, Empathie, die Sachen mit rein und schau mal, ob du eine Balance reinkriegst in dein Erfolgsleben. Und das hat bei vielen einfach einen Unterschied gemacht. Wir haben viel Arbeit mit dem inneren Kind gemacht. Wo sind die Verletzungen, die geheilt werden möchten, gerade bei diesen High-Performern? Und da einfach denen die Hand zu reichen, dass es eben auch andere Möglichkeiten gibt.
Und du hast es mit dem Team zusammen gemacht? Du bist dann in die Firmen reingegangen oder sind die zu dir gekommen in die Seminare oder wie hat das funktioniert?
Nee, genau, die sind hauptsächlich zu uns in die Seminare gekommen. Das war zu sagen, weil wir natürlich dann auch einen Rahmen gebaut haben, wo wir den ich nenne es immer den Bullshit-Barometer, sehr, sehr, sehr groß machen konnten. Wenn es dann kam, weißt du, so, ding, 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 nein, ja. Blödsinn, das ist wieder eine Geschichte. Und wir haben natürlich auch, sind auch in Firmen gegangen, dann aber eher so mehr so auf Teambuilding Und auch zu sagen, okay, wie findest du eine gemeinsame Vision für ein Unternehmen? Also gerade so bei Startups, ne? Wie kriegen die so eine intrinsische Motivation, die meistens die Gründer haben, aber das Team nicht? Wie verbindest du das? Wie klingst du dich ein in eine Unternehmenskultur, die inspirierend ist und bereichernd ist? So, das war so der Teil, den wir dann so auf, ich sag mal, so on-site oder dann gemacht haben. Genau.
Und dann habe ich auch in der Recherche zu unserem Podcast, und ich habe es natürlich von dir auch schon gehört, als wir uns auf Neckar kennengelernt haben, du hast einen Master in Friedens- und Sicherheitspolitik gemacht. Ja. Was natürlich jetzt extrem zum Tragen kommt. Erklär doch mal ganz kurz, also wie kommt man denn dazu, sowas zu machen? Also ein Master in Frieden- und Sicherheitspolitik. Also ehrlich gesagt wusste ich gar nicht, dass man das so machen kann. Und jetzt, um jetzt mal kurz die Karotte aufzuhängen, du bist ja wirklich mit den ganz, ganz, ganz großen Playern aktiv. Also du sitzt jetzt nicht mehr in den Firmen und sorgst dafür, dass die innere Kindarbeit machen. Zumindest habe ich es jetzt so verstanden. Sondern du bist auf Konferenzen, auf Weltbühnen, wo Frau Baerbock und wie sie alle heißen, sich unterhalten. Und da bringst du jetzt gerade Bewusstsein rein. Ich weiß, es sind jetzt zwei Sachen, die miteinander kombiniert sind. Also wie kommt man zu einem Master in Friedens- und Sicherheitspolitik und wie kam es jetzt auf die ganz große Weltbühne? Also wie hat das Universum und dein Bewusstsein dich dahin gebracht?
Also der Strang ist tatsächlich der gleiche. Es ist nur eine Frage von Geduld und gut lesen können. Ich habe Friedens- und Sicherheitspolitik aus demselben Grund gewählt, wieso ich Psychologie studiert habe. Mein Antrieb war, wie kann ich einen Beitrag in der Welt leisten? Wie kann ich Menschen helfen? Und was mir relativ schnell klar wurde, war, okay, wenn ich jetzt immer nur einzelne Menschen coache, so habe ich angefangen, oder berate, dann würde es ja ewig dauern, bis wir die Dramen unserer Welt, und das war mir schon ziemlich früh klar, dass wir echt Probleme haben, schon, das ist schon nichts Neues, wo ich meinte, oh krass, wie könnte man das beschleunigen? Und dann dachte ich, okay, wenn ich als Diplomat in der Welt und ich also mal auf einer hochpolitischen Ebene unterwegs wäre, dass du dann halt mit Ländern sprechen kannst, dass du mit Nationen sprechen kannst, dass du Friedensverhandlungen führen kannst, wie auch immer, Völkerverständigung. Das war so ein bisschen so, okay, dann würde ich es ja beschleunigen können. So dachte ich. Also habe ich einen Master gemacht in Friedens- und Sicherheitspolitik an der Uni Hamburg, die einen besonderen Studiengang sozusagen ins Leben gerufen haben, wo du gleichzeitig verstehst, was heißt überhaupt Frieden und Sicherheit. Also es braucht einen militärischen Aspekt, es braucht einen politischen Aspekt, es braucht einen juristischen Aspekt, es braucht aber auch einen ganz einfachen gesellschaftlichen Aspekt. Ne? So, es gibt ja auch Menschen, ne? so dieses, ich sag mal, so Zivilbewegungen, NGOs, also zu verstehen, wie hängt das eigentlich alles zusammen? Und ich so, ah, okay, das ist spannend, den mache ich. So habe ich diesen Master gemacht und habe dadurch sozusagen meine ersten Erfahrungen gemacht, in der UNO vortragen zu können. Dann war ich im Senegal, habe für eine Menschenrechtsorganisation dort gearbeitet.
Ja, hab, Moment, da versucht. Also da musst du jetzt, Moment, so einfach kommt man ja jetzt nicht in die UNO und kann da mal eben einen Vortrag halten. Ja, also,
ja doch relativ schnell. Tatsächlich relativ schon dadurch, wir waren wir waren ja nur 20, 30 Masterstudenten. Das heißt, es war, also in dieses Masterprogramm reinzukommen, war sozusagen die Hürde. So, und wenn du drin warst, war es okay, weil die Idee war ja, dass die Leute ausgebildet werden, die in der Lage sind, wirklich was zu verändern. Deswegen waren es ja so viele verschiedene. Deswegen, also es war ja auch das Militär. Wir waren im Bundestag. Also es war von dem Studiengang so angelegt, dass wir auch gleich die Türen also aufgemacht bekommen, um zu verstehen, was passiert. So einfach nur, damit wir, es war wirklich, also es war, dann kamen alte Botschafter, also es war wirklich vom, also wenn du ins Studium reinkommst, hast du schon eine Menge Möglichkeiten, was zu bewegen. So, das heißt, das Studium oder die Zulassung war der Türöffner. Und dann habe ich mich auf einen Bereich konzentriert, zu dem Zeitpunkt im Libanon, wo da eine UNO-Mission war. Und also das waren so ein bisschen so die Hintergründe. Und wir haben dann einen Vortrag gehalten oder eine Präsentation zu bestimmten Themen, die damals aktuell waren. Und wir waren jetzt sozusagen am Zahn der Zeit. Also das ist ja auch schon ein paar Jahre her, wo es noch nicht ChatGPT gab und wo du noch, also wo es auch spannend war zu hören, wie seht ihr das, wie versteht ihr das, etc. So, das war im Grunde genommen der Hintergrund. Und da habe ich gemerkt, also das war die einfache Antwort darauf. Und dann wollte ich aber mehr wissen und wollte wissen, okay, ich bin jetzt in der UNO in Wien, war das. Cool, aber wie ist denn die andere Seite? Und dann bin ich eben nach Senegal zu einer Tochterorganisation der UNO, also einer NGO, die der UNO untergestellt ist, und habe dort sozusagen mit der Zivilbevölkerung gearbeitet und versucht, so ein bisschen das Bewusstsein für Demokratie und demokratischen Wandel in ein Land wie Senegal, was de facto demokratisch ist, aber in Wirklichkeit also einfach nicht demokratisch ist, sondern immer noch von den Chiefs, von den eigenen Tribes geführt wird und so weiter und so fort. Und da hatte ich sozusagen meine erste Desillusionierung, kann man es nennen, wo ich gemerkt habe, alter Schwede, wir sind so weit entfernt von irgendeiner Gleichstellung, von irgendeinem Frieden, von irgendwas, die Menschen machen. Das ist einfach nur die UNO, bei allem Respekt für die UNO, ich bin ein großer UNO-Fan, aber es veraltet. Das ist nicht mehr das, was es vor 70 Jahren mal sein sollte oder mal war. Und ich habe gemerkt, die Menschen hängen in ihren eigenen Problemen. Und dann fing wieder, also von, ich fange mit einzelnen Menschen an, nee, lass mal auf großer Ebene, nein, du musst wieder zu den Entscheidungsträgern. Deswegen habe ich dann wieder angefangen mit Coaching, Führungskräfte, so. Und dann kam über diesen Weg irgendwann mal ja nach wie vor dass die Idee oder der Wunsch, wie verändern wir Systeme? Und ich glaube, das Universum, das ist das, wo wir jetzt den logischen Pfad verlieren müssen oder verlassen müssen. Ich habe nicht gezielt Politiker angeschrieben. Ich habe niemals irgendwas angeschrieben. Es wurde einfach immer empfohlen. Ich wurde ja immer weiter empfohlen. Und diese Empfehlungen haben dazu geführt, dass ich immer Leute gecoacht habe, die Leute kannten, die jemanden kannten. Also ich wurde sozusagen dann eigentlich auch, es hört sich immer so bescheuert an, aber in meinem Gefühl wurde ich immer weitergereicht an die Stelle, wo ich hin sollte.
Ja.
Weißt du, ich hatte nicht dieses, ich werde jetzt das und das, das war gar nicht mein Ziel. Ich wollte einfach nur, so gut ich kann, meinen Beitrag leisten. Und dann meinen sie, hey, du müsstest mal da sprechen. Und so war das. Ich habe dann da gesprochen, dann meinten die, ey, könntest du dir vorstellen, mal da mit dem zu sprechen oder könntest du mal den coachen und den beraten? Und so ist dazu geführt, dass ich jetzt irgendwie noch eingeladen wurde, irgendwie auf dem G20 zu sein in Südafrika jetzt vor ein paar Wochen oder auf dem Entrepreneurship Festival in Ghana, also so, ne, oder auch dann auf Necker Island. Also es sind ja Sachen, auch, also ich war nochmal nach dir auf Necker Island. Das sind ja auch Einladungen gewesen durch Kontakte, aber am Ende, Kerstin, durch Menschen, durch einfach Menschsein, sagen, Leute, hör mal zu, das kann ich geben. Wer kennt wen? Was können wir tun? Also wirklich auch, sich nicht zu schade zu sein, einfach zu sagen, hey, was geht? Und dann auch das Vertrauen zu haben, dass das Universum auch in your favor ist, ne? Also dann irgendwie mit dir schwimmt und spielt und tanzt und dich mit den Menschen vernetzt. Ich meine, wir sitzen ja aus demselben Grund hier.
Yeah.
Also, verstehst du, für mich ist das immer eine Frage von, was ist ein hoher Level? Für mich sehe die Bühne in Südafrika nicht höher als der Podcast, den wir jetzt haben. Es ist nur die Frage, welche Bewusstseinskreise wir damit zu aktivieren.
Wir beide hatten uns mal in einem Zoom-Meeting so intensiv darüber unterhalten und ich habe dir damals die Frage gestellt, sag mal, was ist gerade auf unserer Welt los? Ich weiß, wenn ich dir diese Frage stelle, dann würdest du am liebsten, pass auf, da musst du jetzt einen Vortrag halten, weil das kann ich jetzt nicht auf den Punkt sagen, aber wenn du das tun müsstest, du müsstest jetzt, ich sag jetzt mal relativ kurz und knapp auf den Punkt bringen, was sind jetzt unsere Probleme und warum ist jetzt das Handeln von jedem Einzelnen so unfassbar wichtig? Und da geht es jetzt nicht darum, dass man Dinge dramatisieren will, sondern dass wir endlich anfangen, wieder bewusst zu werden, dass wir wach werden. Also was ist gerade los und was können wir tun?
Okay, ja. Wow. Okay, es darf ja auch herausfordernd sein. Ich bräuchte noch einen zweiten Kaffee dafür. Also ich versuch's mal. Also nochmal, an alle Zuhörer, auch an dich. Das ist natürlich ein weites Feld und für mich ist es so, es sind 1000 Möglichkeiten, die auf den Punkt zu bringen. Ich versuch's mal. Ich glaube, das erste ist, es geht gerade ein Krieg um Ressourcen. Und diese Ressourcen sind aber nicht nur Öl und Gold und Essen, sondern die Ressourcen sind auch unsere Ozeane. Unsere Lebewesen, das ganze Ökosystem, das ganze Mutter Erde ist eine einzige Ressource. Und da geht es gerade einen Kampf. Und der Kampf ist auf einer dreidimensionalen Ebene, wo einige wenige, das sind die 0,1% die die Welt regieren, die wollen auf Teufel komm raus in der Macht bleiben und sind bereit, Milliarden von Menschen zu opfern.
Also lass es uns mal auf den Punkt bringen. Wir reden hier von BlackRock, Amazon, von diesen ganzen, genau, in Anführungszeichen, den ganz, ja, großen Playern, ja?
Genau. Und die Player, und das muss man verstehen, die sind jetzt über den Staaten. Früher, also das ist ja der Witz, früher wusstest du, dein Staatsoberhaupt ist dein Kanzler, ist dein Präsident, was auch immer. Die entscheiden, was ist. Das ist nicht mehr so. Die Welt wird nicht entschieden von einigen Staatsoberhaupten, von einigen vielleicht noch, aber nicht mehr wirklich. Die wird entschieden von den Playern, von denjenigen, die nämlich die größte Macht haben und die ist Geld und über die meisten Ressourcen verfügen. Und die definieren, was gemacht werden muss, damit das Geld bei denjenigen bleibt. Das ist ein System, was aufrechterhalten wird. Und auf Kosten dieser Erde und auf Kosten uns als Menschen. Das heißt, diese einigen wenigen werden alles tun, damit sie Macht bleiben. Das ist die dreidimensionale, die ganz praktische Ebene, das ist keine Verschwörungstheorie, da musst du einfach nur mal die Mühe machen, vielleicht immer zu googeln, weil auch das wird immer schwieriger. Wir werden ja immer eingeschränkter in dem, was wir an Informationen bekommen. Aber das sind Sachen, mit ein bisschen Recherche kannst du das alles nachlesen, das ist keine Verschwörungstheorie, alles belegbar, total nachvollziehbar. Das ist, glaube ich, das, was viele schon irgendwo verstanden haben. Das größte Problem ist, der Großteil der Menschen und vor allem in der westlichen Welt ist immer noch überzeugt davon, dass es nur dreidimensionale Wesen gibt. Es gibt nur Menschen. Und es gibt nicht nur Menschen, es gibt einfach auch andere Kräfte. Und die sind genauso lichtvoll, wie es auch dunkle Kräfte gibt. Und die kämpfen auch. Und die kämpfen mit Mitteln, die wir nicht gewohnt sind. Weil du kannst einfach, also ich sag mal, das, wie gesagt, ich will es nicht zu weit ausreizen, aber du kannst natürlich Menschen manipulieren, indem du Energie manipulierst. Und Energie ist ja nicht nur gekoppelt an deinen physischen Körper, sondern an Gedankenströmen, an Träumen, die du hast, an Besetzungen, an, also ne, da gibt's ja tausend Sachen. So, ich mache jetzt mal so eine Klammer auf und so, ne, denk Exorzismus, denk an Psychosen, denk an Schizophrenie, denk an Menschen, die verrückt werden, denk an Größenwahnsinn, denk an ganz viele Sachen, die sich nicht logisch erklären lassen können, auch wenn die Psychologie und die Psychiatrie das versucht. Es gibt Sachen, das ist Teil des menschlichen Seins von tausenden von Jahren. Wir sind nicht nur dreidimensionale Wesen, wir sind auch spirituelle Wesen. Und wenn wir spirituelle Wesen sind, dann heißt es, ein Teil von uns, der nicht physisch gebunden ist. Und die Milliarden Menschen von den letzten tausenden von Jahren, wo sind die alle hin? Wo ist diese ganze Metaphysik hin? Die ist ja irgendwo noch im System. Und wenn du das jetzt noch erweitern möchtest, wir sind nur ein Planet in einem unendlichen Universum. Und wir haben aber in unserem Abschnitt zumindest, haben wir die Gegebenheiten von der Erde, dann passiert auch ein Kampf auf energetischer Ebene, auf spiritueller Ebene, um den Planeten Erde. Und diejenigen, jetzt mal schwarz-weiß machen wollen, die in der lichtvollen Energie sind, die wollen diesen Planeten beschützen, damit alle die Erfahrung machen können, wie wir sie machen dürfen. Und es gibt welche, die haben null Interesse daran, die wollen den Planeten ausschließlich für sich benutzen und für ihre eigenen Ressourcen. Und die brauchen nicht tausend Sachen, das ist nicht, wie deren System funktioniert. Und dieser Kampf findet auch statt. Das heißt, wir sehen sozusagen, ich sage mal multidimensional, auf verschiedenen Ebenen ist gerade ein Kampf auf Planet Erde. Und das ist, ich sage es Kampf, es ist ein Krieg. Und wenn wir jetzt nicht merken und aufhören, uns gegenseitig zu stigmatisieren, uns gegenseitig zu beschimpfen, zu beleidigen, dann werden wir diesen Kampf verlieren. Das ist ganz einfach.
Also ich probiere es mal runterzubrechen für alle, die jetzt das Gefühl haben, okay, am Anfang war ich noch drin in dem Gespräch, jetzt bin ich ausgestiegen. Das heißt, wenn wir einfach mal alles dem Etikett draufkleben, alles ist Energie. Ist es so, dass die bösen großen Player wie BlackRock, you name it, also du kannst natürlich die Namen besser nennen als ich, aber hier sind wir bei Amazon, hier sind wir bei Elon Musk, bei Steve Jobs, also bei diesen ganzen großen Playern, die sind im Endeffekt in ihrem Bewusstsein auf einer entweder so niedrigen Frequenz, dass sie aufgrund ihrer eigenen Bedürftigkeit, die Welt regieren zu wollen, auf Kosten von der Menschheit auf dem Planeten Erde einfach alle Ressourcen ausschöpfen bis zum Anschlag. Das ist die eine Ebene, habe ich das richtig verstanden? Oder würdest du sogar sagen, die haben sogar ein Bewusstsein?
Die haben ein Bewusstsein. Die haben ein Bewusstsein, das sind aber am Ende des Tages, und das ist jetzt ein hartes Wort, aber es sind am Ende des Tages sind das Marionetten.
Ja.
Es sind am Ende des Tages Marionetten. Die dienen einer anderen Kraft.
Okay.
Und der Kraft.
Genau. Und diese andere Kraft, um es jetzt mal in der Dualität zu beschreiben, viele sagen, ach, das glaube ich nicht. Ja. Ich kann das auch bezeugen. Es ist in der Tat so. Wir leben auf diesem Planeten Erde. Es ist ein dualer Planet. Es gibt nicht nur Licht, es gibt eben auch Schatten. Ja.
Genau.
Und diese, ich will mal sagen, negative Kraft nutzt diese Big Player als Marionetten, um im Endeffekt die Möglichkeit, sich auf dieser Erde in einem vollen Bewusstsein, in Frieden, in Liebe wirklich zu entfalten, um das wirklich zu kappen.
Genau,
ja. Und was haben wir jetzt für eine Möglichkeit? Weil wir sind ja jetzt nicht einfach so, ja, ich sag jetzt mal armselige Wesen, sondern wir können verdammt viel tun. Und was können wir tun?
Also die einfachste Frage oder die einfachste Antwort ist, dein Herz zu öffnen.
Ja.
Tatsächlich dich zu entscheiden, dass egal wie dunkel es ist, egal wie herausfordernd es ist, dass du in deinem Umfeld mit deinen Kindern, mit deinem Partner, mit deinen Freunden, mit deinen Mitarbeitern so liebevoll und so unterstützend wie möglich bist. Und zwar eine Entscheidung, eine innere Haltung zu haben, zu sagen, ich will aber nicht derjenige sein. Ich möchte nicht, dass Gier und Macht und Missgunst und Neid und, keine Ahnung, Beschämung, all das, dass das mein Leben definiert. Ich möchte mich bewusst entscheiden zu sagen, nein, es gibt Schönheit, es gibt Hoffnung, es gibt Liebe, es gibt Unterstützung, es gibt Wunder, es gibt Magie, es gibt eine Menge Möglichkeiten. Deswegen sind wir auch hier. Und ich glaube, das ist eine Entscheidung, die kann jeder für sich treffen. Der muss nicht einen Podcast starten, der muss nicht ein Coaching machen. Wenn wir sind 8 Milliarden Menschen, die Leute, von denen wir sprechen, sind nicht mal 100, das sind nicht mal 10.000. Das steht in keinem Verhältnis. Die haben es nur geschafft, uns dahin zu bringen, zu glauben, dass die mit ihren 10.000 stärker wären mit ihrem Geld als 8 Milliarden Menschen mit ihrem Herzen. Und wenn wir das begreifen können und jeder, der zuhört, setzt sich morgens hin, verbinde dich für 10 Minuten einfach mit dem Gefühl von Liebe und Dankbarkeit, dass du am Leben bist, dass du atmen kannst und sende ein Gebet raus, wie auch immer es für dich ist und sag, hey, alles, was ich an positiver Energie geben kann, gebe ich rein. Wenn das jeder machen würde, dann ändert sich automatisch die Frequenz von diesem Planeten. Und dann merkst du, dass Sachen offener werden. Das ist etwas, was du einfach von, das ist auch nicht Huhu und Hokuspokus. So, wenn das jeder machen würde, würden wir da hinkommen. Das ist das eine, was wir ganz praktisch machen können. Das andere ist, wir müssen kommunizieren. Wir müssen uns zuhören und wir müssen akzeptieren, dass es ganz viele verschiedene Perspektiven und Sichtweisen gibt, die wir nicht gelernt haben, die wir nicht erfahren haben, die aber gerade ganz real unser Leben bestimmen. Und das ist, glaube ich, etwas in der Kommunikation, was nicht heißt, wenn du das Gefühl hast, ah, es ist Schmu, hör nicht hin. Aber bleib offen, immer wieder, wenn dich jemand, weißt du, wenn jemand zu dir kommt und sagt, hey, guck mal das und das, hör mal hin, weil es kann sein, dass da gerade ganz viel ist, wo wir versuchen, Brücken zu schlagen für einen neuen Weg. Und es braucht nur die Offenheit von jedem einzelnen Zuhörer, Zuschauer, zu sagen, hey, das ist derbe Kokolores, was Dominik und Kerstin da erzählen. Okay, bevor du es bewertest, hör mal zu und versuch mal, dir die Frage zu stellen, warum sind wir zu diesen Themen gekommen? Siehst du, dass wir unter der Brücke irgendwo sitzen, wir beide und, weißt du, uns irgendwelche jeden Tag 3 Flaschen Whisky hinter die Binde kippen und irgendwelche Verschwörungstheorien erzählen? Wir tun das als erfolgreiche Menschen in einem Leben, wo wir auf großen Bühnen dieser Welt sind und trotzdem gemerkt haben, ey, irgendwas habe ich aber mitgenommen. Und diese Offenheit, wenn die jeder haben würde, dann können wir mal sehen, wie wir zusammenarbeiten können und was tun können, damit wir diesen Planeten nicht verlieren, weil der ist gerade völlig auf dem Spiel. Und das ist das, was ich, also meine kleine Motivationssprache.
Naja, kleine Motivationssprache ist gut, ja. Also man merkt einfach diese Energie, die dabei rüberkommt. Also es verbindet uns ja auch. Und ich habe nur noch eine Sache, die so wirklich wahnsinnig wichtig ist, die zu ergänzen. Denn die Kanäle, die genutzt werden, um die Menschen von der Liebe, von der Einheit, von dem Frieden wirklich wegzubringen, sind natürlich eben auch die Medien, die Lebensmittelindustrie, die Big Pharma. Das ist natürlich auch ganz groß mein Thema, ja. Welche Kanäle werden hier genutzt? Und es ist so wichtig, weil wir haben jeden Tag die Möglichkeit, uns zu entscheiden. Wir können sagen, okay, wir konsumieren das oder wir konsumieren das. Also dieses Thema Konsum ist ganz, ganz groß. Und vor allen Dingen eben auch für uns selbst mal unseren Planeten als Wesen wahrzunehmen und zu sagen, was kann ich jeden Tag tun? Und ich mache mich mal frei von irgendwelchen Ideen, die irgendwelche Politiker haben, sondern was kann ich jeden Tag tun, um diese Ressource Planet Erde eben auch zu schützen? Ja.
Und ich glaube, Ernährung ist ein großes Thema, Kerstin. Ja. Du sagst es gerade, Ernährung ist ein großes Thema. Was kannst du tun, wenn es dir alles zu weit ist, wenn du wissen willst, wie es wirklich ist? Hör auf mit dem ganzen Gift, was du da isst.
Ja.
Iss einfach so gut du kannst, nicht nur Bio und Demeter, sondern einfach auch die Sachen, die von der Erde kommen.
Ja.
Schau mal, dass du wirklich guckst, weil du nimmst die Energie auf. Wenn du die Erde verstehen möchtest, dann musst du dir auf die Frequenz der Erde bringen. Je mehr wir von der Erde sozusagen essen, pur und ungefiltert, desto mehr kannst du auch zuhören, das passiert. Je mehr wir stumpf sind, und wir werden betäubt, weil wir werden mit Zucker, mit allem drum und dran, die ganze Zeit betäuben wir uns. Und das ist etwas, was es schwer macht, zu hören, was da ist. Weil du hörst nur die Frequenz vom Gift am Ende des Tages.
Absolut.
Das heißt, Ernährung ist ein ganz einfacher Weg, was nicht viel Geld kostet. Es ist einfach eine Entscheidung. Ich ernähre mich jetzt gesund. ich kaufe jetzt das Brot und das und das und das und nicht das. Es ist ganz simpel und es hilft dir, offener zu werden und zu fühlen, was gerade passiert.
Ich kann das selbst aus Erfahrung beschreiben. Ich hab Kunden, die sind so verbunden mit dem Bewusstsein. Die haben Fähigkeiten, wo man wirklich sagt, Wahnsinn, die sind so stark verbunden. Aber die sind, ich sag's mal ganz bewusst, stinkend faul, setzen sich nicht hin, fangen an, weiterhin den Müll zu essen, gehen nicht raus an die frische Luft, üben sich nicht im Mentaltraining, machen die Meditation nicht. Und kriegen dann so einen Druck innerlich, klar, weil die Seele sagt, ne, wenn der nicht auf mich hört, mache ich es halt über den Körper. Ja?
Total.
Weil die das einfach so stark spüren, ja. Also ich kann mit dir stundenlang reden.
Ja, genau.
Dominik. Das ist wirklich Wahnsinn, ja. Aber bitte mach weiter, dass die großen Player auf den Bühnen, wo du gerade unterwegs bist, dass die ins Bewusstsein kommen. Weil es braucht ja nur ein Licht, um die große Dunkelheit wirklich zu erhellen. Und deswegen mach bitte weiter, aber achte auch auf deine Ressource, ja. Da haben wir nämlich auch drüber gesprochen, als wir gesprochen haben.
Danke für den Reminder. Ja, ich höre dich. Ja.
Ja, ich sitze jetzt auf deiner Schulter, Dominik.
Ja, ist ja gut.
Hast du schon heute, ja.
Ja, genau. Ja,
das ist so wahnsinnig wichtig. Und ich habe jetzt noch so ganz weltliche Fragen, weil meine Community interessiert das auch immer, so ganz, ganz weltliche Fragen, ja. Was bist du denn für ein Sternzeichen?
Stier.
Kennst du deinen Aszendent?
Nein.
Ui, solltest du mal herausfinden, ja. Was ist dein Lieblingsessen?
Darf ich mehrere Sachen sagen?
Ja, zwei.
Meine Mutter macht ein wahnsinnig gutes indisches Curry. Das ist unfassbar gut. Das ist, glaube ich, immer auf Platz 1. Und Platz 2 ist entweder richtig, richtig, richtig gutes Sushi oder ein perfekt gegrilltes Steak.
Oh, aber Bio, ne?
Ganz Bio, sowieso. Bio. Das ist sowieso Bio, auch das sind Sachen, wenn du gute Geschmack und gute Qualität, dann kaufst du sowieso das, weil das ist automatisch das. Also das ist einfach, das schmeckt sowieso besser.
Ja. Absolut. Was ist dein größtes Laster, ganz irdisch?
Das ist eine gute Frage. Denken.
Okay, ja, wirklich großartige Antwort, ja, absolut, ja. Ja, und ganz zum Schluss, was wünschst du dir für die Welt, für uns Menschen, für jeden Einzelnen?
Ich wünsche mir, dass wir mehr hinschauen, wie wundervoll dieser Planet ist und wie wundervoll wir als Menschen sind. Ich wünsche mir einfach, dass die Menschen aus ihrem Leid raustreten, vor allem im Selbstgemachten. Und wenn wir nicht mehr in einem selbstgemachten Leid sind, dann können wir auch die Leute aus dem Leid befreien, die sich nicht selbst gemacht haben und nicht verschuldet haben. Und ich wünsche mir, dass wir mehr in unsere Selbstwirksamkeit kommen. Und ich wünsche mir oder ich wünsche der Welt vor allem, dass Mitgefühl und ehrliche, aufrichtige Kommunikation völlig normal sind und völlig normal werden und nicht als Soft Skills abgetan werden. Das ist etwas. Ich glaube, das würde uns einen Riesenschritt nach vorne bringen.
Ja, wie schön. Ja, toll. Jetzt wirst du mit Sicherheit ordentlich viele Fans aufgebaut haben. Und ich bin selbst bei dir bei Wolf und Adler mit im System. Jetzt lass uns noch kurz wissen, wie kann man mit dir in Kontakt kommen? Wie kann man ein Teil von dieser Bewegung werden? Was kann man ja vielleicht auch bei dir in Anspruch nehmen? Also was können die Menschen jetzt tun, die hier zuhören?
Also der einfachste Weg ist, ich weiß nicht, du kannst ja in den Shownotes wahrscheinlich irgendwo verlinken.
Absolut.
Wir haben eine Community, also eine digitale Plattform, die nennt sich Mindful Tribe. Und der Mindful Tribe ist eigentlich aus dem Gedanken entstanden, wie wir vernetzt bleiben, wenn wir nicht alle in derselben Stadt wohnen und uns nicht von den Algorithmen und der Trennung von dem, was Social Media gerade einfach macht, zu sagen, beeinflussen wollen. Und das heißt, wir haben eine eigene App. Es ist halt eben mehr als eine App, aber es ist im Prinzip eine App, die du runterladen kannst. Und da kannst du dir für eine Mitgliedschaft im Monat, das ist monatlich kündbar, kommst sozusagen in das Ökosystem von Wolf und Adler. Und da stellen wir zur Verfügung alles, was wir haben, von Visionskurs über, wenn du mit einem inneren Kind arbeiten möchtest, über Seminare, zu Events, die wir einladen. Das ist auch Sachen, die wir nicht nach außen tragen, weil wir ganz oft mit Menschen zu tun haben, die nicht in der Öffentlichkeit genannt werden wollen. Das heißt, wir versuchen, die Menschen an Bord zu bringen, die Interesse haben, mit einem aufrichtigen Miteinander zu sein. Und das ist, es kostet 9,99 € im Monat, also es ist überschaubar. Und da sind wir auch, also wir haben dann auch Live-Calls, die wir machen. Also wir interagieren dann, das ist im Prinzip wie unser Facebook oder unser Instagram oder whatever. Und das haben wir letztes Jahr ins Leben gerufen, das bauen wir gerade auf. Und das ist der einfachste Weg, um wirklich direkt mit uns in Kontakt zu treten und dann gleichzeitig aber auch mit allen Gleichgesinnten. Das ist das Schöne, kein KI, keine Algorithmen. Und da ist auch das Angebot von Wolf und Adler eigentlich ganz, ganz einfach zu entdecken.
Und Mindful Tribe ist so ein schöner Name. Ich finde es einfach so toll, ja.
Das ist vielleicht mal ein Punkt. Ich finde den Satz, also es ist in unserer Verantwortung, die Gesellschaft zu modellieren, in der wir leben wollen. Ich möchte nicht sagen, ihr müsst so und so sein. Ich möchte, dass die Community kommt und sagt, ey, das wäre cool. Ja, stimmt, das wäre, aber so anhand von Werten, wo wir sagen, klar wollen wir das so und so machen. Und deswegen ist eine große Einladung, komm in die Community, weil 10 Euro im Monat bricht dir keinen Zacken aus der Krone. Und es macht aber einen Unterschied, weil je mehr Menschen wir zusammenkriegen, desto größer wird die Bewegung zu sagen, wir sind viele. Und wir sind eben nicht schwach. Und wir haben eben auch die Netzwerke zu Menschen aus allen Bereichen, um zu unterstützen und zu sagen, wir können ein Gegengewicht schaffen. Auch jeder Einzelne und nicht nur die großen Player und nicht nur die großen dies und das, sondern jeder Einzelne, der das hört, sieht, kann einen Unterschied machen.
Ach, lieber Dominik, ich danke dir so sehr für dieses ganz tolle, inspirierende Gespräch. Ja. Bleib auf jeden Fall wirklich dran, gib nicht auf, mach weiter, aber denk auch an dich, ja, nicht vergessen.
Danke
und, für den Reminder, ja. Ja, ich freue mich schon auf alles, was kommt, ja. Und gibt ja auch keine Zufälle, dass sich unsere Wege gekreuzt haben. Also genau. Ich bin mir sicher, da kommt auch noch ein bisschen mehr, ja.
Absolut. Ich bin ganz, ganz vorfreudig. Danke und Kerstin, danke auch für die Einladung. Ich freue mich. Es ist einfach schön, wie einfach wir quatschen können. Also insofern vielen, vielen lieben Dank
dafür. Ja, danke für deine Zeit.